Es ist Zeit für eine finale WM-Folge und damit herzlich willkommen zur Fußballsendung Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten. Spanien ist Weltmeister und das würdig und zu Recht. Wir ziehen Bilanz und fragen uns, was bleibt nach dieser Weltmeisterschaft 2026? Und das mache ich mit Günther Mayhofer, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Günther.
Hallo.
Reden wir über dieses Finale. Könnte man da ein bisschen frech sagen, dem Spiel hätte ein Spiel ganz gut getan?
Ja, dass Argentinien nicht auf Fußballspielen aus war, das hat man gewusst und das hat man von Anfang an gesehen. Und dann kommen halt diese ganz, ganz vielen Pausen. Jetzt haben wir diese Trinkpausen, dann haben wir eine 27-minütige Halbzeitpause, dann haben wir die ganzen Zeitschindereien, die Fouls. Es ist nicht viel Spiel zusammengekommen. Die Spanier haben trotzdem nie ihren Plan verloren, nie die Nerven verloren, haben kontrolliert gespielt. Also das muss man sich einmal vorstellen, in einem WM-Finale keinen Torschuss des Gegners zuzulassen, bis halt dann Argentinien am Schluss alles nach vorne werfen musste. Das ist eine unglaubliche Leistung und am Ende muss man tatsächlich sagen, hat der Fußball gewonnen.
Und man kann dieses Spiel nicht als ein Defensivspektakel beschreiben.
Naja, Spanien hat versucht, die Lücke zu finden und dass Argentinien gut verteidigen kann, das haben sie nicht zum ersten Mal gezeigt. Und sie haben halt alle Mittel eingesetzt, die halt möglich waren und die der Schiedsrichter zugelassen hat. Und so hat halt der Abwehrregel lange gehalten. Dass da wenig Torgefahr herausgekommen ist, war auch klar. Weil Spanien es einfach unglaublich gut macht, selbst bei Ballverlust kommt der Gegner eigentlich nie in irgendwelche Zonen, in die es gefährlich werden könnte.
Unser Kollege Harald Bartl, der war vor Ort im Stadion und zieht für uns jetzt eine WM-Bilanz.
Es ist Zeit, eine schnelle Bilanz zu ziehen. Es war eine besondere Weltmeisterschaft mit all ihren turbulenten äußeren Bedingungen, die es zudem gegeben hat, am Ende mit einem würdigen Weltmeister. Wenn man gegen Spanien im Halbfinale gewinnt und gegen Argentinien im Finale, dann ist das mehr als verdient. Auch im heutigen Spiel war Spanien, ich glaube mit 20-2 Torschüssen waren es am Schluss, die gar überlegene Mannschaft, natürlich durch den Ausschuss auch für die Argentinier noch bevorteilt. Es war der Knackpunkt mit Sicherheit im Spiel, trotzdem der Sieg war verdient. Spanien ist als Favorit auch in dieses Spiel gegangen und hat diese Favoritenrolle erfüllen können. Aus österreichischer Sicht war es eine WM mit dem Soll, das man erfüllt hat, mit dem Erreichen des 16. Finales. Da war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss. Sollte das dennoch nicht nur auf den Gegner schieben, dass wir da ausgeschieden sind, sondern es gehört auch ordentlich analysiert und man muss auch ehrlich sagen, dass es auch gegen andere Gegner wohl nicht gereicht hätte. Ansonsten war die große Überraschung mit Sicherheit die kleineren Mannschaften. Es hat eigentlich keine Mannschaft gegeben, die wirklich abgefallen ist. Das war sehr, sehr positiv. Dadurch ist die Weltmeisterschaft nicht langweilig geworden. Mit 48 ist aber das Maximum bei Neiden erreicht. Eigentlich würden weniger gehören. Es ist mittlerweile zu groß und wird auch immer schwieriger werden, Veranstalter zu finden, wenn es nicht ein ganzer Kontinent ist. Darum wäre es besser, einen Schritt zurückzugehen. Wird nicht passieren. Aber München kann man es sich, egal, am Ende gibt es einen würdigen Weltmeister mit Spanien und hier in East Rutherford auch ein würdiges Ende dieser fünfwöchigen Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.
Ja, eins nach dem anderen. Danke, Harald, für diesen Bericht. Jetzt reden nach diesem Finalspiel viele über die Art und Weise von Argentinien. Aber die Leistung der Spanier, die war ja außergewöhnlich. Wie würdest du denn eben diese Art und Spielweise der Spanier beschreiben?
Naja, das ist einmal grundsätzlich ganz, ganz viel Kontrolle. Also in jeder Spielphase hat Spanien die Kontrolle. Selbst wenn der Gegner den Ball hat, hat Spanien eigentlich die Kontrolle, weil sie entweder sofort dem Gegenpressing den Ball zurückerobern oder halt so geschlossen verteidigen, dass der Gegner keine Chance hat, irgendwie da irgendetwas herauszuspielen. Und das ist halt das große Plus, das die Spanier haben. Man muss sich vorstellen, die haben im ganzen WM-Turnier nur ein Gegentor bekommen, nur eines. Und bei der WM 2010 waren es zwei. Sind sie auch Weltmeister geworden und da war es aber noch ein Spiel weniger, weil jetzt haben wir das 16. Finale noch dazu gehabt. Torhüter Unai Simón hat mit 649 Minuten ohne Gegentor einen WM-Rekord aufgestellt. Das heißt schon etwas. Und Normalerweise redet man bei Spanien nicht davon, dass sie die großen Defensivkünstler sind. Und man redet mehr von Spielweise, von Kombination und von Offensive. Aber das war das Fundament, auf dem diese Mannschaft aufgebaut war, dass man eben taktisch diszipliniert jeden Spieler, jeden Gegner kontrollieren kann. Und vorne ist immer etwas möglich.
Was können wir denn aus dem Spiel der Argentinier lernen? Und tut man ihnen irgendwie ein bisschen Unrecht, wenn man da jetzt irgendwie dieses Finalspiel als Antifußball beschreibt?
Naja, es war nicht nur dieses Finalspiel. Argentinien hat sich gegen gleichwertige oder bessere Konkurrenz immer durch die Spiele gerauft. Also das muss man ganz so ansprechen. Und die Schiedsrichter haben es auch zugelassen. Und das finde ich ja grundsätzlich gut, dass man bei dieser WM nicht jeden Faller gleich abgepfiffen hat. Also das war schon zu sehen, dass die Linie ein bisschen so war, dass man mehr durchgehen lässt. Und das mag ich ja grundsätzlich. Aber die Argentinier haben das halt extrem ausgereizt. Also ich erinnere noch an Paraguay gegen Deutschland. Das war auch eine Hackerei. Argentinien hat es gegen Spanien ähnlich gespielt, weil sie eben, und das muss man ihnen zugestehen, das ist ein Mittel, das man anwenden kann, eben hart spielen und am Rande der Fairness und da war es oft darüber hinaus, das ist ein Mittel, das man anwenden kann, schön ist es halt nicht.
Aber das heißt, man könnte jetzt sagen, diese ja, schon sehr beeindruckende Mentalität, diese Leidenschaft, das sieht man ja gleich bei der Hymne zu Beginn, das hat ihnen in dem Fall geschadet, weil die konnte man nicht wirklich kontrollieren.
Die Leidenschaft hat es gebraucht, um das Match überhaupt offen zu halten. Ohne diese Leidenschaft, ohne diese Art und Weise Fußball zu spielen, wäre Argentinien nicht in das Finale gekommen und wäre in diesem Finale schnell untergegangen. Also das war notwendig, sonst wäre Argentinien, so viel Messi kann gar nicht sein, sonst wäre Argentinien gar nicht so weit gekommen.
Und Messi bleibt trotzdem der Beste, vermeintlich Beste aller Zeiten.
Ja, es hilft halt nichts, wenn du keinen hast, der dir helfen kann. Also wenn du keinen Ball da vorne bekommst, dann hilft dir auch ein Lionel Messi nicht.
Rodri, für dich auch der beste Spieler des Turniers?
Ja, der Kapitän des Weltmeisters, das kann man schon so machen, war natürlich ein herausragender Spieler, ein Organisator, der hat defensiv, hat da den Hut auf und offensiv dirigiert er und teilt ein und spielt Pässe, er macht nicht die entscheidenden Dinge und das gefällt mir dann auch, dass so einer so nicht der beste Torschütze zum Beispiel zum besten Spieler gewählt wird, sondern einer, der sich eher im Hintergrund hält, viel für die Mannschaft macht und dann trotzdem aber herausragend ist.
Was bleibt jetzt von dieser Weltmeisterschaft, wenn es eben um die Art und Weise geht, um auch die Spielidee. Du hast gesagt, Spanien sehr viel Kontrolle, Argentinien sehr viel Leidenschaft. Wie würdest du denn die Entwicklung jetzt beobachten und beschreiben?
Ich glaube nicht, dass es bei einer Weltmeisterschaft die ganz großen Neuerungen gibt und die ganz großen Entwicklungen. Man sieht halt, dass Spanien mit dieser Art und Weise, diese geduldige Art und Weise, diese auf Kontrolle und Ballbesitz bedachte Art und Weise Erfolg gehabt hat. Das kann aber kaum einer nachmachen. Also diese technische Qualität musst du in der Mannschaft haben, damit du diesen Fußball spielen kannst. Ich erinnere, das ist jetzt ein weit hergeholter Vergleich, aber João Sacramento wollte beim LASK etwas Ähnliches spielen. Das geht halt nicht mit diesen Fußballern. Also es wird immer noch jeder Trainer wird hinschauen auf die WM, aber so richtig zum Abschauen gibt es von Spanien in dem Sinn jetzt nichts, weil du hast keinen Dani Olmo, du hast keinen Lamine Yamal, du hast diese Spieler nicht, du hast keinen Rodri, du hast keinen Pedri, du hast keinen Pau Cubas hier hinten. Also das kann man sich nicht abschauen. Man kann das eine oder andere mitnehmen. Man kann vielleicht das eine oder andere Element herausfiltern, wie Spanien gegen einen tiefen Block spielt. Aber die großen Veränderungen gibt es bei der WM eigentlich selten.
Das heißt auch, das Element Standardsituationen war jetzt nicht wirklich prägend.
Das war eine kleine Überraschung. Standardsituationen sind bei Turnieren eigentlich immer wichtiger fast, weil das kann man relativ schnell eintrainieren. Da braucht es nicht viel, während man offensive Spielzüge, das dauert immer, offensive einzutrainieren, das dauert immer seine Zeit. Und bei vergangenen Turnieren waren es oft die Standards, die entschieden haben. Diesmal war es nicht so und das finde ich eigentlich auch ganz, ganz ordentlich, wenn man bedenkt, wie Arsenal den Meistertitel in England geholt hat. Da war auch ganz wenig Fußball und ganz viel Standards, zumindest in der Endphase, zumindest im Frühjahr. Das gefällt mir, dass die Tore aus dem Spiel gefallen sind.
Und du hast jetzt Arsenal angesprochen, die Trainer, werden die trotzdem irgendetwas jetzt versuchen zu kopieren, wenn eben Spanien irgendwie über allem steht?
Die Trainer, die es können, die richtigen Spieler dafür haben, werden was kopieren, probieren, aber es ist halt schwierig.
48 Mannschaften, 104 Spiele waren es. Wir haben das freilich schon noch ein bisschen kritisch hinterfragt. Die kleineren Nationen waren da dabei. Und die haben ja das Niveau jetzt nicht, wenn es nach den Ergebnissen geht, so drastisch irgendwie dargestellt, dass das Niveau dementsprechend gesunken ist. Wie hast du das gesehen?
Nee, ob Tunesien oder Curaçao jetzt eine Bereicherung für diese WM waren oder der Irak, weiß ich jetzt nicht. Aber die hat es bei anderen Weltmeisterschaften auch gegeben, die Mannschaften, die eher hinten dran sind und die sich halt freuen, dass sie dabei sind. Ja, hat halt vielleicht die eine oder andere Mannschaft mehr gegeben, die praktisch keine Chance gehabt hat. War jetzt nicht katastrophal für das Turnier. Was mir nicht so gut gefallen hat, war eben der Modus, dieser ungerade 48er-Modus, dass eben der eine Gruppendritte ist dabei und der andere nicht. Also das war ungerade und da wird sich schnell was ändern. Aber nicht aus dem Grund, weil es dann fairer ist, sondern weil es mehr Spiele gibt.
Das heißt, das Fazit wäre so, die kleineren Mannschaften haben das Turnier schon irgendwie bereichert und dementsprechend, wenn es dann um die Fairness geht, haben wir in 4 Jahren schon 64 Mannschaften.
Das weiß ich nicht, ob es so schnell geht, aber darauf läuft es hinaus. Das kann mir keiner erzählen. Bei der FIFA wird wirklich alles geregelt. Und da wird sich doch einer überlegt haben, was passiert, wenn ich 48 Mannschaften habe und die besten Gruppen, nur acht der zwölf Gruppendritten kommen weiter. Da wird sich schon einer überlegt haben, dass das am letzten Spieltag ganz hinten dann, dass da zu Mauscheleien kommen kann und zu unangenehmen Situationen. Das hat man ja bei Österreich gegen Algerien ja ein wenig gesehen. Kann mir keiner erzählen, dass das vorher bei der FIFA keiner gesagt hat oder gesehen hat, dass das so passieren kann. Das hat man in Kauf genommen, glaube ich, um halt 64 Mannschaften durchzudrücken fürs nächste Mal. Weil dann kann man sagen, na 48, das geht nicht, das ist ja irgendwie unfair. Was mich auch verwundert hat, dass man auf den direkten Vergleich gesetzt hat in der Gruppe. Das bedeutet nämlich auch, dass für manche Mannschaften nach dem zweiten Gruppenspiel um nichts mehr gegangen ist. So, ich erinnere an die Türkei, die eigentlich mit einem 0 Punkte gehabt, aber mit einem hohen Sieg in der letzten Runde hätte man eigentlich noch weiterkommen können nach dem alten Schema. Aber gilt der direkte Vergleich? Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man das so gemacht hat, weil damit nimmst du auch Spannung aus dem Turnier. Das war nicht gut, aber es wird nächstes Mal mit 64 oder übernächstes Mal spätestens mit 64 Mannschaften gespielt. Dann ist fast jeder dabei, dann sind alle glücklich, dann gibt es mehr Geld, dann gibt es 128 Spiele statt 104, das ist dann auch schon egal.
Alle jubeln. Die Europäer, die werden vielleicht gar nicht so wirklich davon profitieren.
Normalerweise profitieren die Europäer nur ganz wenig davon. Es war auch bei der Aufstockung auf 48 Mannschaften jetzt so, dass eigentlich Afrika und Asien und alle anderen Verbände mehr profitiert haben als Europa. Und es wird auch, gehe ich davon aus, wieder so sein, weil es sind ja Wahlen zu schlagen für den FIFA-Präsidenten. Da muss man ein paar Verbände glücklich machen. Und dass Europa aber dominant ist, hat man an der Besetzung des Viertelfinales gesehen. Da waren dann 6 Mannschaften aus Europa.
Glücklich ist sie mit Sicherheit, die FIFA. 98%, glaube ich, ungefähr die Auslastung der Stadien, die trotz dieser hohen Preise sehr, sehr gut besucht waren. Kannst du irgendetwas ableiten, wenn es um Lehren geht für die FIFA? Außer eben eine Aufstockung noch größer, noch pompöser und noch mehr Show. Kann sich die FIFA mit irgendetwas beschäftigen, wird müssen, damit es vielleicht wieder mehr Fokus auf den Sport geben wird?
Das würde mich überraschen. Das würde mich überraschen. Der Fokus auf den Sport ist schon vor längerer Zeit verloren gegangen. Es geht nicht so sehr um den Sport als Inhalt, es geht um die Vermarktung, es geht um die Show. Es geht um so viele anderes und nicht um die Spieler, nicht um die Fans. Also da habe ich keine große Hoffnung.
Der negative Höhepunkt war wahrscheinlich die Intervention des Präsidenten. Und das wirkt sicher irgendwie nach.
Es ist halt peinlich für alle. Also dass Donald Trump seine Macht ausspielt, das ist jetzt keine große Überraschung. Und dass er jetzt den Gianni Infantino mehr oder weniger zweimal bloßstellt, deswegen ist auch keine große Überraschung. Und Gianni Infantino lächelt das weg. Das erste Mal hat er ihn bloßgestellt, wie er eben gesagt hat, er hat angerufen. Und das zweite Mal hat er ihn erst vor dem Finale bloßgestellt, weil er gesagt hat, dass Infantino die richtige Entscheidung getroffen hat, Und Infantino hat alle Hände voll zu tun gehabt im Anschluss an die Aufhebung der Rotsperre, das auf die Disziplinarkommission abzuschieben, dass es ja gar nicht seine Entscheidung gewesen sei. Ja, hat ihn halt zweimal bloßgestellt. Ist halt so.
Und trotzdem ist Spanien Weltmeister geworden und nicht Argentinien. Hast du das Gefühl gehabt, okay, da schaut schon jemand ein bisschen drauf. Es gab schon strittige Situationen auch beim Finale, die für Argentinien einmal mehr gesprochen haben.
Ich würde nicht sagen, dass die Schiedsrichter absichtlich Argentinien oder dass sie den Auftrag bekommen haben, Argentinien zu bevorzugen, dass Lionel Messi einen gewissen Bonus hat und dass es keine einzige Wahrentscheidung gegeben hat, bei der Argentinien nachteilig betroffen war. Das ist eine Geschichte, die aufgefallen ist. Es ist auch aufgefallen, wie viele Fouls Argentinien machen durfte. 103 Fouls bis zur ersten gelben Karte. Also das war schon nicht schlecht. Argentinien hat sich sehr viel erlauben dürfen. Aber noch einmal, es war die Linie bei dieser WM, mehr durchgehen zu lassen. Und Argentinien hat sich halt an diese Linie herangetreten.
Abschließend Österreich. Wir haben schon analysiert, das war ein durchwachsener Auftritt. Irgendwie das Muss erfüllt. 16. Finale, dann gegen den späteren Weltmeister verloren. Jetzt freuen wir uns auf den nächsten Auftritt des österreichischen Nationalteams, und zwar in der Raiffeisen Arena in Linz. Mit welcher veränderten Mannschaft rechnest du?
Ja, Marko Arnautović wird bestimmt nicht mehr dabei sein, das hat er schon gesagt. Was David Alaba macht, weiß ich nicht, ob er das selbst schon weiß, weil jetzt wird es dann Zeit, wenn er das einen neuen Verein findet. Ist ja jetzt nach dem Ablauf des Vertrages bei Real Madrid vereinslos. Ja, es wird der eine oder andere neue dazukommen vielleicht. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen wird sich wenig ändern. Wenn Sascha Kalajdzic jetzt dauerhaft spielt, haben wir einen Stürmer dazu, weil Arnautović jetzt fehlt. Es wäre aber schön, wenn sich irgendwann einmal ein Nachwuchsstürmer aufdrängt, ein Flügelspieler aufdrängt, der einmal ins Dribbling gehen kann, weil man hat gesehen, was Lamine Yamal anrichtet, auch wenn es nicht seine WM war, dass man solche Spieler braucht. Es wäre schön, wenn sich Außenverteidiger aufdrängen würden. Das sind alles Felder, wo Österreich eher besser werden könnte, damit es dann bei der nächsten Europameisterschaft, so wie man sich qualifiziert, auch besser läuft.
Das wäre das Stichwort noch gewesen, eben diese Pflicht, diese immer so eine Sache im Sport. Aber nach dem Auftritt bei der Weltmeisterschaft würdest du sagen, Österreich ist schon so ein bisschen verdammt, auch bei der nächsten Großveranstaltung, sprich bei der EM 2028, dabei zu sein?
Ich glaube, nachdem die Turniere jetzt alle aufgeblasen wurden, muss es der Anspruch Österreichs sein, bei jeder Endrunde, sei es EM oder WM, dabei zu sein. Das muss der Anspruch sein, unter den besten Teams in Europa zu sein. Natürlich nicht an der Spitze, aber im erweiterten Mittelfeld, da muss man dabei sein. Und das sollte sich normalerweise, das heißt, stets ausgehen, dass man da sich qualifiziert, dass es schlechtere Jahrgänge gibt, schlechtere Jahre, unglückliche Spiele. Das muss man immer einberechnen, aber grundsätzlich ist man eher drin als draußen.
Wie groß ist deine Vorfreude auf den österreichischen Spitzenfußball?
Naja, die Sommerpause dauert ja jetzt bis Freitag. Dann geht endlich der Cup los. Und eine Woche später beginnt dann die Bundesliga mit dem LASK gegen den GAK. Die Pause war kurz. Morgen geht es ja schon los mit Sturm Graz in der Champions League Qualifikation gegen die Hearts of Midlothian. Kurze Pause, so ist es.
Genau, wir freuen uns drauf, wenn es dann wieder heißt LASK, SV Oberbank Ried, FC Blau-Weiß Linz und FC Hertha Wels. Günther, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Ja, und das war die letzte WM-Folge. Jetzt heißt es wieder voller Fokus auf den oberösterreichischen Spitzenfußball. Und zwar am Donnerstag schauen wir auf die erste Cup-Runde. Alle oberösterreichischen Vertreter sind ja dann am Wochenende im Einsatz beim ersten Pflichtspiel dieser Saison. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Matchplan der oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.